Bericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat im vergangenen Jahr wieder einen Anstieg von Diskriminierungen verzeichnet. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Bundesbeauftragte Attermann heute vorgestellt hat. Demnach sind der Antidiskriminierungsstelle mehr als 11.400 Fälle gemeldet worden, so viele wie nie zuvor. In fast der Hälfte der Fälle geht es laut dem Bericht um rassistische Diskriminierung. Es folgen Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Besonders betroffen seien Frauen. Sie würden Diskriminierung hauptsächlich am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche erfahren. Junge Frauen würden bereits im Bewerbungsverfahren aussortiert, weil sie möglicherweise Kinder bekommen könnten. Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSB kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1.000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Berliner Senat will das Verfahren zur Genehmigung des Hochhausprojektes Urbane Mitte am Gleisdreieckpark an sich ziehen. Ein entsprechender Beschluss soll bei der heutigen Sitzung der Landesregierung gefasst werden. Begründet wird das nach RBB-Informationen mit der außerordentlichen stadtpolitischen Bedeutung. Christina Torge, RBB 24.
Es geht um 7 Hochhäuser, die seit Jahren neben dem Gleisdreieckpark geplant sind. Allerdings sollen darin keine Wohnungen entstehen, sondern Büro- und Gewerbeflächen. Auch deshalb kämpft eine Berliner Bürgerinitiative von Anbeginn gegen das Projekt. Und auch der Bezirk Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg sieht den Plan kritisch und hat ihn nicht genehmigt. Einen Teil der Planungen für das Projekt hatte der Senat dem Bezirk bereits entzogen. Nun will er auch den Rest an sich ziehen.
In Cottbus laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren derzeit, ob der Sperrkreis um den Fundort geräumt ist, wie eine RBB-Reporterin berichtet. Etwa 1.800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Der Hauptbahnhof ist seit dem Morgen gesperrt. Auch der Bus- und Tramverkehr ist teilweise eingeschränkt. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Falls alles nach Plan läuft, könnte nach Angaben der Stadt die Sperrung am frühen Nachmittag aufgehoben werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken, maximal 26 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 20 und in Steglitz 22 Grad, in Stechlin 18 und in Senftenberg 23 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit mit Inke Griebsch.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Die Geigerin Midori Seiler und das Köthner Bach-Kollektiv haben hier den ersten Satz aus Johann Sebastian Bachs Violinkonzert in G-Moll gehört. Und das hat die Bach-Werke-Verzeichnis Nummer 1056. Gespielt haben sie es natürlich. Gleich wird Hartmut Rode bei mir zu Gast sein. Er ist Musiker und Festivalleiter. Über sein Festival, das Rienluch-Festival, das am Freitag beginnt, werde ich gleich mit ihm sprechen. Vorher hören wir Hartmut Rode Bratsche spielen, zusammen mit dem Pianisten Gottlieb Wallisch. Ein Impromptu für Bratsche und Klavier, das hat der österreichische Komponist Hans Gahl geschrieben.
Thank you.
Wir haben ein Impromptu für Bratsche oder auch Viola genannt und Klavier von Hans Gahl gehört in einer Aufnahme mit dem Pianisten Gottlieb Wallisch und dem Bratschisten Hartmut Rode. Und Hartmut Rode begrüße ich jetzt ganz herzlich hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen auf Radio 3.
Danke sehr.
Ich habe es jetzt gerade als Bratschist genannt. Wir hatten neulich mal in der Musikredaktion so eine kleine Diskussion, ob man Bratscher oder Bratschist lieber sagt. Was ist Ihnen am liebsten?
Vielleicht einfach mal sagen, Musiker, der Bratsche spielt.
Musiker, der Bratsche spielt. Okay. Gut, Sie spielen ja als Solist und als Kammermusiker Konzerte in Europa, Asien, Amerika und Australien. Sie sind Mitbegründer des Mozart Piano Quartett. Den Opus Classic haben Sie 2018 mit diesem Ensemble gewonnen. Sie dirigieren auch, Sie nehmen CDs auf. Sie sind seit 1993 Professor an der Universität der Künste in Berlin. Und seit einiger Zeit sind Sie auch noch Leiter des Rienluch-Festivals. Diese Aufzählung ist noch nicht mal vollständig und ich bin total froh, dass Sie überhaupt Zeit haben, hier bei uns zum Gespräch ins Funkhaus zu kommen. Woher nehmen Sie diese Energie für alles?
Das ist, glaube ich, die Neugier und das Interesse, immer etwas Neues zu kreieren. Ansonsten wäre man nicht Musiker. Natürlich hilft da auch sehr, dass man ein Umfeld hat, die Familie, die einen unterstützt, die Freunde, die mitmachen. Da kommen sehr viele Dinge zusammen und da kann ich mich nur sehr glücklich schätzen.
Ja, und bei Ihnen scheint ja diese Mischung gut zu stimmen, sonst könnten Sie nicht so viel machen. Auf jeden Fall sind Sie ja sehr konsequent und ausdauernd in Ihrer Arbeit, denn Sie sind der dienstälteste Musikprofessor an der Universität der Künste Berlin. Hört sich an, als wenn Sie jetzt schon...
Das ist furchtbar, ja.
Aber Sie wirken sehr vital und jung, über 30 Jahre, also unterrichten Sie schon dort. Was begeistert Sie so am Lehren?
Das ist etwas, was ich von meinem eigenen Lehrer, dem Professor Beierle vom Alban-Berg-Quartett in Wien und Hannover mitbekommen habe, der wirklich ein vielseitiger Künstler war, der sich für das Unterrichten, für die junge Generation immer eingesetzt hat, der uns begeistert hat, der uns auf neue Wege aufmerksam gemacht hat. Damals war der Umbruch mit Hanoncourt und dem Alban-Berg-Quartett sehr aktuell und wir wollten einfach eine ganz neue Art des Musizierens auch mit kreieren. Und davon habe ich sehr viel aufgesogen und habe mir dann irgendwie gedacht, das ist etwas Wunderbares im Leben. Das wird mit Sicherheit nie langweilig, weil man es immer mit neuen Menschen zu tun hat.
Ist Ihnen offenbar auch nicht langweilig geworden? Sie sind schließlich schon 30 Jahre dabei. Was nehmen Sie von Ihren Studenten mit?
Interessante Fragen, die mich zum Nachdenken anregen. Und ich freue mich immer, wenn nach einer jahrelangen Zusammenarbeit mit kleinen Höhen und Tiefen das immer weiter geradeaus geht und letztendlich dann ein wunderbarer Erfolg mit einer fantastischen Orchesterstelle, einem Wettbewerbsgewinn, einer freischaffenden Laufbahn am Ende steht und man einen glücklichen Menschen und dann in die nächste Generation weiterdenken, sogar manch einen neuen Lehrer oder Professor auch hat ausbilden können.
Die Kürzungen des Hochschulhaushalts durch den Berliner Senat, die sind ja eine große Herausforderung. Inwiefern sind Sie und Ihre Studenten auch davon betroffen?
Ja, die Studierenden sind natürlich neben auch uns Lehrenden oder den freien Mitteln, die extrem zurückgefahren werden sollen, am meisten betroffen. Denn die verlieren ein qualitatives Angebot. Nun sind wir natürlich an der großen Universität der Künste eigentlich sehr gut aufgestellt und sind mit ein führendes Institut weltweit und sind also bestens und umfangreich ausgestattet. Aber auch da werden die Kürzungen sehr stark zu spüren sein. Wir sagen immer so, für den Zuhörer, noch werden die Klaviere gestimmt. Das kann dann demnächst nur noch alle 3 Monate passieren. Im Winter fahren wir die Heizung wie zu Corona-Zeiten auf 19 Grad runter, um freie Mittel zu sparen, um die Lehre aufrechterhalten zu können. Also es ist verheerend. Neulich war Herbert Grönemeyer bei unserem Sinfonieorchesterkonzert. Der hat auch gesagt, es ist skandalös, was die Politik hier macht. Vor allen Dingen der nicht stattfindende Dialog. Aber da hoffen wir doch sehr, dass unter Sarah Vedder-Wilson das jetzt einen anderen kleinen Weg und neuen Weg einschreitet.
Ich glaube, das hoffen alle Kulturschaffenden in Berlin.
Ja, ja.
Genau. Ja, aber umso schöner, dass Sie ein neues Festival gegründet haben, das Rienluch-Festival. Also ganz so neu ist es ja nicht mehr. Dieses Jahr findet die 3. Ausgabe statt. Am Freitag beginnt das Festival. Ja, für alle, die das Rienluch vielleicht gar nicht kennen, wo befindet sich das und was ist das für eine Landschaft dort?
Das ist, wenn man die Autobahn Richtung Hamburg fährt, auf der Höhe von Linum, diesem wunderbaren Kranich- und Storchendorf, Etwas weiter war die Hakenberger Fährberliner Schlacht, die Preußen gegen die Schweden, also ein sehr historischer Grund bis zum Neuruppiner See mit seinen fantastischen Dörfern und herrlichen Parkanlagen. Begeistert diese Landschaft durch eine reine Natur. Es ist grün, es gibt zu jeder Jahreszeit etwas aus der Natur, von der man sich fast ernähren kann. Es gibt wunderbare Schauspiele in der Natur zu sehen. Im Moment auch die ganzen Storchenpaare sind in allen Dörfern auf den Dächern. Und wer zum Festival kommt, wird auch dieses Szenario dort vorfinden. Und das hoffentlich mit guter Musik und Kultur und Kunst und vielen netten Gesprächen kombinieren können.
Und Rhinluch heißt es ja, weil der Rhin da durchfließt.
Genau,
das da kann man auch lang paddeln und lang wandern.
Genau, das ist der Rhein. Also vor 800 Jahren sind Leute aus der Rheingegend hierher gekommen, haben den größten Fluss eben Rhin genannt, wie sie früher auch am Rhin in Kevela oder Kleve vielleicht gelebt haben. Und der ist sozusagen prägend und durchzieht dieses wunderbare Luchgebiet, was eine Torflandschaft, Torfstich mal war und sehr viel Geld in die Dörfer gespült hat. Und da haben wir herrliche Orte gefunden, haben selber einen Konzert- und Tanzsaal restauriert, leben dort mit unserer Familie dort und da passen 110, 120 Leute hinein. Das Konzert am Eröffnungskonzert ist längst ausgebucht, da können wir nichts mehr anbieten, aber in der wunderschönen Kirche in Wustrau, direkt am See, zusammen mit dem Brandenburg-Preußen-Museum, am Pfingstsonntag um 18 Uhr oder auch am Pfingstsamstag in der wunderbaren Konzertscheune des Weberhofes in Langen, auch dort in der Nähe, gibt es zu dem Serenadenkonzert noch Restkarten und da freuen wir uns natürlich über einen regen Besuch.
Also ich höre schon aus Ihren Beschreibungen, die Landschaft, das Rhinluch, prägt auch dieses Festival. Ist das das Besondere am Rhinluch-Festival?
Ja, wir haben ja sehr klein angefangen, nur bei uns im Saal und zusammen mit dem Museum in Wustrau. Mit zwei Konzerten, das ist sehr gut angekommen, wir sind dabei geblieben. Letztes Jahr war André Schmitz mit seinem Schlosskonzert in Garz mit dabei. Das war dann ein Festival mit drei Konzerten. Dieses Jahr sind es vier mit neun Spielorten. Und es kommen wirklich unsere Freunde aus dem Dorf, unser Maler, unser Tischler kommen genauso wie auch die Freunde aus Berlin oder manchmal aus Rostock oder Hamburg, die inzwischen diese Atmosphäre so lieben und sagen, Berliner Luft wird jetzt mal ausgetauscht gegen Brandenburger Luft und wir genießen diese Kombination, auch das Essen hinterher, das Zusammenkommen mit den Künstlerinnen und Künstlern.
Genau, und wenn man da die Programme sich anschaut, da steht ja meistens bei Kaffee und Kuchen im Hof oder vor der Musikscheune oder also die Besucher sind ja dann auch eingebettet in diese wunderbare Landschaft, erleben da nicht nur schöne Musik, sondern ja, sie sind dort in diesem Rhinluch und erleben, wie es dort zugeht.
Genau, und die Künstlerinnen und Künstler bleiben auch oder sind vorher da, bleiben nach dem Konzert dort und es gibt immer einen regen Austausch und jedes Festival lebt davon und wenn wir ganz ehrlich sind, wir spielen in vielen Konzertsälen und reisen viel herum, aber mal so vier Tage sich auszuklinken und in der Natur an solchen Spielorten zu sein, reizt auch jeden Künstler und man hat ein anderes Konzertgefühl und Erlebnis auf diesen Festivals und diese Begeisterung kommt immer hoffentlich auch dieses Mal wieder sehr schön herüber.
Vier Konzerte an vier verschiedenen Orten, haben wir jetzt schon gesagt. Und Sie haben schon erwähnt, das sind ja keine klassischen Konzerthäuser, in denen Sie spielen, sondern Tanzsaal, Kirche, Kulturscheune. Ist gerade das auch das Reizvolle für Sie als Musiker oder ist das besonders schwierig, in solchen Orten zu spielen? Da ist ja die Akustik nicht speziell auf Musik ausgerichtet.
Im Prinzip sind das keine speziellen Konzertorte, aber ich habe sie ausgewählt, weil sie trotzdem besonders gut sind. Die Kirche in Wustrau hat eine Konzertakustik, wie viele Kirchen in unserer Region. Die Konzertscheune ist auch eine gut bespielte Konzertscheune, dieser Weberhof. Da haben früher sogar die Orchester aus Frankfurt oder ganze Sinfoniekonzerte gespielt. Also das sind so Höfe, wie man sie auch aus Schleswig-Holstein oder von dem großen Festival Mecklenburg-Vorpommern oder auch den Brandenburger Sommerkonzerten kennt, die uns dieses Jahr zum ersten Mal ganz fantastisch geholfen haben. Und unser Abschlusskonzert in der Kulturkirche in Neuruppin mit einer Uraufführung eines Bratschenkonzertes dann auch aufgekauft haben und zu ihrem eigenen Konzert deklariert haben.
Gibt es denn so eine Art roten Faden, der diese vier Konzerte des Rhinluchs Festival verbindet? Thematisch, stilistisch, besetzungsmäßig, wie auch immer?
Ja, also wir haben hauptsächlich im Moment Musikerinnen und Musiker aus Berlin, aus der Umgebung, denn noch haben wir keine riesengroßen Sponsoren und können internationale Flugkosten begleichen. Insofern sind das alles erste Preisträger, Tschaikowski-Wettbewerb, des ARD-Wettbewerbs, die hier in Berlin bei uns an der UdK Professoren sind, Freischaffende, die alle zusammenkommen aus Freundschaft. Und eben diese tolle Unterstützung von Herrn Weber, der den Weberhof führt, Dr. Bödecker vom Museum, die sich privat engagieren. Und das hält uns alle zusammen und lässt uns positiv nach vorne blicken. Thematisch hatten wir in den letzten Jahren Europa im Zentrum, Brandenburg. Wir hatten Italien als Schwerpunkt. Dieses Mal bin ich ein bisschen davon abgekommen und habe mich auf die Spielorte konzentriert und welche Musik da jeweils optimal hineinpasst. Also ich bin sozusagen von dem, was ich angeboten bekommen habe, ausgegangen und habe dann die Programme dazu entwickelt.
Sie haben das Rhin-Festival nicht nur gegründet, Sie sind auch künstlerischer Leiter, Sie sind an der Organisation beteiligt, nehme ich an, bestimmt auch mit vielen Helfern. Aber Sie sind auch bei allen vier Konzerten als Musiker, der Bratsche spielt, dabei. Würde es Ihnen schwerfallen, bei Ihrem eigenen Festival auch mal im Publikum zu sitzen und einfach nur zuzuhören?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe natürlich die Notwendigkeit, weil ich sehr viele Freunde, die aus Berlin dort in ihren Ferienhäusern wohnen oder auch die Freunde aus den Dörfern, die natürlich mich kennen und auch gerne mich hören möchten, diese Notwendigkeit, dass ich spiele. Aber auch zum Beispiel in dem Museumskonzert mit Freunden der Berliner Philharmoniker. Wir proben gleich in der Philharmonie für dieses Konzert. Da bin ich bei einem Stück als Gast an der zweiten Bratsche mit dem Brahms-Ensemble zusammen tätig. Und den Rest höre ich mir an. Ich bin also gar nicht so durchgängig auf der Bühne, wie das vielleicht in den letzten Jahren auf jeden Fall der Fall war. Und ich kann die Kombination sehr gut genießen.
Also nicht durchgängig heißt nicht in jedem Stück.
Nicht in jedem Stück, genau.
Aber doch bei jedem Konzert.
Bei jedem Konzert, ne? Natürlich, genau. Ja. Aber ja. Davon lebt die Atmosphäre auch. Also Der künstlerische Leiter oder diejenigen, die den Herzschlag hochhalten, die müssen natürlich vor Ort sein.
Genau. Jetzt müssen wir noch mal über die Uraufführung sprechen in Neuruppin. Also am Pfingstmontag findet die statt. Was für ein Stück wird da uraufgeführt? Wer hat es geschrieben? Und was ist das für ein Stück?
Ja, das ist ein Gedanke, der zwischen dem Komponisten Jan Müller-Wieland und mir schon seit 2 Jahren bei persönlichen Treffen im Raum hing. Und er kam dann auf die Idee, ich müsste eigentlich mal ein Bratschenkonzert schreiben. Da fehlt in meiner Palette diese Literatur. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, etwas für Brandenburg, für mein Festival zu schreiben. Und jetzt hat er in Anlehnung an das 6. Brandenburgische mit den 2 Solobratschen ein Brandenburg-Konzert geschrieben, A Golden Room, mit dem englischen Titel versehen. Es hat eine ähnliche klangliche Vielfarbigkeit in der Dunkelheit der Partitur des Bachschen Werkes, das wir in Neuruppin auch vorweg spielen. Und er addiert zu den 3 Celli dann 2 Hörner, Vibraphon, Trommel, Becken und 2 Solobratschen. Ich spiele die Solobratsche, die Wilhelm Hensel, den Ehemann von Fanny Hensel, repräsentiert und sein Leben. Er ist nämlich in Linum zur Schule gegangen, in dem Nachbardorf. Das wissen viele nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Das ist wirklich toll. Wir haben die Mendelssohn-Hensel-Verbindungen direkt in unser Rhinluch hinein. Also nicht nur Schinkel und Fontane sind dort ein- und ausgegangen, sondern eben auch die Mendelssohnsche Familie hat dort ihre Ursprünge. Und dieses Werk ist durch 2 Hörner erweitert, die mit Fanfaren begeistern. Ich komme aus einem Riesenvirtuosen, einer Phrase, plötzlich 2 Takte in die französische Nationalhymne, weil es auch um die Befreiungskriege geht, die Wilhelm Hensel als Soldat hat durchleben müssen und dann sehr hinterher angeschlagen war.
Also ein Werk, das auch für den Ort geschrieben wurde.
Ein bisschen für den Ort, für die Geschichte, für das Leben jüdisch, evangelisch, Brandenburg, Berlin. Emanzipation der Frau, Fanny Hensel als große Künstlerin eigentlich, da steckt alles damit drin. Und das Glockenspiel begeistert mit dem Morgengruß, den Fanny Hensel geschrieben hat, der wird komplett zitiert.
Und wenn ich richtig informiert bin, spielt ihr Student Friedemann Slenska die zweite Solobratsch. Ist das
ja,
richtig?
Friedemann hat bei mir auch schon vor, ich glaube, 12 Jahren, 15 Jahren studiert. Er ist jetzt erster Solobratschist der komischen Oper.
Okay.
Also da sind viele Jahre dazwischen, aber er hat dieses tolle Tonhain-Kollektiv mitgegründet.
Das war auch zu erleben sein
mit
wird.
Mit vielen internationalen Preisträgern, die sich hier neu in Berlin etabliert haben.
Ja, aber vor dieser Uraufführung am Pfingstmontag in der Kulturkirche Neuruppin mit diesem Konzert A Golden Room werden noch drei andere Konzerte des Rhinluch-Festivals stattfinden. In Tharmo, in Langen und in Wustrau. Informationen zum Programm und zu den Veranstaltungsorten des Rhinluch-Festivals findet man im Internet. Da kann man sich auch anmelden. Und bei Hartmut Rode, dem Gründer und Leiter dieses Festivals, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Gespräch. Wünsche Ihnen ein wunderbares Festival. Vielen Dank, dass Sie
Zeit hatten. Das ist sehr nett.
Vielen Dank. Und jetzt hören wir Hartmut Rode noch einmal als Musiker, der Bratsche spielt. Er spielt den dritten Satz aus dem G-Moll-Bratschenkonzert von Cecile Forsyth zusammen mit der Philharmonie Baden-Baden, geleitet von Pavel Balev.
Thank you.
Das ist der dritte Satz aus dem Bratschenkonzert in G-Moll von Cecil Forsyth. Wir haben ja Hartmut Rode an der Bratsche gehört. Zusammen mit der Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung von Pavel Balew hat er gespielt. Und wenn Sie das Gespräch mit Hartmut Rode eben gerade verpasst haben über sein Festival, das Rhin-Festival, oder wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, dann können Sie das in Kürze auf unserer Internetseite radio3.de.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Anne Spohr und zunächst geht's nach China. Da gibt's nämlich nicht nur die chinesische Mauer als Touristenattraktion, sondern auch die Terrakotta-Armee.
Die 8000 Mann starke und mehr als 2000 Jahre alte Terrakotta-Armee ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen im nördlichen China. Seit 1987 gehört sie zur UNESCO-Weltkulturerbe. Und jetzt hat ein einheimischer Tourist offenbar zwei Terrakotta-Soldaten beschädigt. Er sei über eine Absperrung des Museums in der Stadt Xi'an geklettert und dann in den Bereich, wo die Soldaten stehen, eingedrungen und zwei Soldaten beschädigt. Das berichtet der britische Guardian und bezieht sich auf offizielle Stellungnahmen. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Die Terrakotta-Armee wurde um 209 vor Christi Geburt errichtet, um das Grab des ersten Kaisers zu bewachen.
Die würde ich auch gerne mal sehen.
Ich auch.
Christian Dior gehört zu den bekanntesten französischen Modemarken. Jetzt gab es bei dieser Firma einen Führungswechsel.
Zum ersten Mal seit Christian Dior das Haus Dior selber geleitet hat, ist ein neuer künstlerischer Leiter für die gesamte Kollektion ernannt worden. Das heißt, der Neue übernimmt die kreative Leitung für Damen- und für Herrenmode, also Haute Couture und Accessoires. Das ist wirklich wahnsinnig viel, was er da an Kollektionen jedes Jahr präsentieren muss. Und das übernimmt nun der Designer Jonathan Anderson. Das ist wirklich wahnsinnig sportlich. In der Sparte Damenmode folgt der 40-jährige Nordire auf Maria Grazia Chiuri. Bereits im Mai war er zum Leiter von Dior Homme ernannt worden. Anderson ist bekannt für seine akribische Arbeitsweise und für kreative Brillanz und Kreativität, neue Ideen, neue Impulse, das braucht das Haus Dior auch dringend. Seine erste Herrenkollektion soll Ende Juni bei der Pariser Fashion Week vorgestellt werden und Andersons erste Damenkollektion für Dior soll im September gezeigt werden.
Dein Tipp führt uns in die Philharmonie Berlin, da gibt es heute Abend ein Release-Konzert.
Malakoff Kowalski, Igor Levit, Johanna Sommer und Chili Gonzalez, alle gemeinsam auf einer Bühne heute Abend, das gibt's auch nicht alle Tage. Und dieses außergewöhnliche Quartett präsentiert sein neues Album. Angelehnt an Felix Mendelssohn Bartholdys Kompositionen Lieder ohne Worte, heißt das Album Songs with Words, also Lieder mit Worten. Zu hören werden sein 12 Singer-Songwriter-Stücke, also entfernt erinnern die an Songs von Jim Morrison also, oder den Doors, David Bowie oder auch an Kurt Weill. Beat-Lyric von Allen Ginsberg wird kombiniert mit Miniaturen von Frédéric Chopin, Robert Schumann, Aram Khachaturian, Maurice Ravel, Edvard Grieg, Amy Beach, Claude Debussy oder auch Gabriel Fauré. Und neben diesen Songs with Words gibt es auch noch Solo-Klaviermusik, vermutlich auch noch die ein oder andere Überraschung von Chili Gonzalez. Songs with Words, das Release-Konzert in der Philharmonie Berlin. Heute um 20 Uhr geht's los. Wer hin will, sollte sich schnell um Tickets kümmern. Es gibt nämlich nur noch ein paar Restkarten.
Danke, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Vier Seiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben Ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen. Im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge am 11. Juni. 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
Der Komponist Béla Bartók hat sich bekanntlich von der Folklore Europas, vornehmlich Osteuropas, inspirieren lassen. Hier haben wir seine rumänischen Volkstänze gehört, gespielt von der Pianistin Lise de la Salle. Wir fangen da an zu proben, wo andere Orchester aufhören. Diese Worte des Dirigenten Georges Selle stehen für sein Arbeitsethos. Er war gründlich, fordernd, unerbittlich, ein Perfektionist, der seinem Orchester alles abverlangte. Fast 25 Jahre hat er das Cleveland Orchestra geleitet, bis zu seinem Tod 1970. Und in dieser Zeit hat er dieses Orchester zu Weltruhm geführt. Diese Aufnahme hier von Mendelssohns Sommernachtstraum-Ouvertüre ist 1967 entstanden. Georges Selle dirigiert das Cleveland Orchestra.
Thank you. Thank you.
Die Ouvertüre zum Sommernachtstraum, Schauspielmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy haben wir gehört. Georges Sell hat das Cleveland Orchestra geleitet. Und jetzt hören wir Musik von Igor Strawinsky aus seiner Suite Italienne. Hören wir die Introduktion, den ersten Satz.
Der Groove von Bach, den trifft das brasilianische Orchestra Johann Sebastian Rio spielend. Es führt ja nicht grundlos den Johann Sebastian im Namen. Nun kommt das Kammerorchester zu den brandenburgischen Sommerkonzerten. Und zwar dorthin, wo Sommer hoch 3 herrscht, in der Tropenhalle Biosphäre Potsdam. Und noch einer ist mit von der Brandenburg-Partie, der Geiger Linus Roth. Roth ist ein Freund des brasilianischen Barockorchesters und zusammen kombinieren sie Werke Johann Sebastian Bachs mit südamerikanischen Klassikern von Antonio Carlos Jobim.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind. Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr